Der erste Korintherbrief betrachtet aus der Perspektive des Evangeliums von Wasser und Geist, Bibelauslegung und Predigten. Paul Sijong. Bitte beachten Sie Folgendes. Die in diesem Buch verwendeten Bibelzitate stammen aus der Elberfelder 1905. Vorwort zum 1. Korintherbrief. Der 1. Korintherbrief gehört zu den inhaltlich reichsten und am stärksten seelsorgerlich geprägten Briefen, die der Apostel Paulus verfasst hat. Dieser Brief ist nicht einfach eine Schrift, die die Glaubenslehren erklärt, sondern er hält Inhalte fest, die sich unmittelbar mit den Problemen befassen, die tatsächlich innerhalb der lebendigen Gemeinde auftraten. Der Gemeinde von Korinth, die unter verschiedenen Problemen wie Spaltung, sittlichem Verfall, Verwirrung im Gottesdienst, Missbrauch der Gnadengaben und Leugnung der Auferstehung litt, antwortet Paulus mit nur einem einzigen Maßstab. Dieser ist das Wort durch den Glauben an das Evangeliumswort des Wassers und des Geistes Jesu Christi, wiederhergestellt zu werden. Korinth war damals eine bedeutende Handelsstadt des Römischen Reiches, ein Zentrum des Handels zwischen Ost und West und ein Ort, an dem verschiedene Völker und Kulturen vermischt zusammenlebten. Doch hinter dem wirtschaftlichen Wohlstand war eine Kultur der Unzucht und des Götzendienstes, die sich um den Tempel der Aphrodite drehte, tief verwurzelt. Die Gemeinde von Korinth, die in einem solchen Umfeld gegründet wurde, war beständigen Anfechtungen durch die Werte der Welt ausgesetzt, und selbst nachdem Paulus fortgegangen war, ließ sich kaum verhindern, dass weltliche Denkweisen in die Gemeinde einströmten. Der 1. Korintherbrief ist geradezu die Verkündigung des Evangeliumswortes an die Gemeinde inmitten dieser Verwirrung. Das Evangelium des Wassers und des Geistes durchdringt den gesamten 1. Korintherbrief. Dieses Buch legt die Kapitel 1 bis 16 des 1. Korintherbriefes aus der Sicht des Evangeliums des Wassers und des Geistes aus und bezeugt sie. Das Evangelium des Wassers und des Geistes ist das Evangelium, in dem Jesus Christus von Johannes getauft wurde, die Sünden der Welt auf seinen eigenen Leib übertragen ließ, am Kreuz das Gericht über diese Sünden empfing und aus dem Tod auferstand und dadurch denen, die glauben, die vollkommene Erlösung schenkt. Dieses Evangelium ist nicht die Weisheit der Welt, sondern die Kraft Gottes, und es ist die Antwort, die alle grundlegenden Probleme des Glaubens löst. In Kapitel 1 spricht Paulus von den Spaltungen innerhalb der Gemeinde, und er erklärt, dass unsere Erlösung allein Jesus Christus ist und nicht der Mensch. In Kapitel 2 bezeugt er die Tatsache, dass die Weisheit Gottes, die allein durch das Wort der Wahrheit des Wassers und des Geistes verwirklicht wird, das heißt, das Geheimnis der Erlösung, das vor den Zeitaltern verborgen gewesen war, in Christus offenbar geworden ist. Die Kapitel 3 und 4 legen dar, dass das Fundament der Gemeinde Jesus Christus ist und dass die Arbeiter Gottes Verwalter sind, denen das Geheimnis dieses Evangeliums anvertraut ist. Die Kapitel 5 und 6 betonen, dass der Leib des erlösten Menschen für den Herrn da ist, und sie machen deutlich, mit welchem Glauben das Leben der Heiligen voranschreiten muss. Kapitel 7 zeigt, dass es der Weg eines wahren Christen ist, in Ehe und Ehelosigkeit und in allen Bereichen des Lebens zur Ehre Gottes zu leben. Die Kapitel 8 bis 10 lehren anhand des Götzenopfers, der Rechte eines Apostels und der Geschichte Israels ein Leben, das innerhalb des Evangeliums mit Liebe, Verantwortung und Glauben Tugend aufbaut. Kapitel 11 behandelt die Ordnung des Gottesdienstes und die wahre Bedeutung des heiligen Abendmahls. Es macht deutlich, dass das heilige Abendmahl kein bloßes religiöses Ritual ist, sondern eine Feier des Bekenntnisses durch den Glauben an Jesus, auf den durch die Taufe, die er von Johannes dem Täufer empfing, die Sünden der Welt übertragen wurden, der am Kreuz das Gericht über diese Sünden empfing und aus dem Tod auferstand. Die Kapitel 12, 13 und 14 behandeln die Gaben des Heiligen Geistes und die Liebe, die diese Gaben vollendet und betonen, dass keine Gabe irgendeinen Nutzen bringt ohne den Glauben an die rettende Liebe, die das vom Herrn gegebene Evangelium des Wassers und des Geistes schenkt. Kapitel 15 ist der theologische Höhepunkt des ersten Korintherbriefes und festigt das Evangelium von Tod und Auferstehung. Es bezeugt, dass Jesus auf den durch die von Johannes dem Täufer empfangene Taufe die Sünden der Welt übertragen wurden, der am Kreuz das Gericht über diese Sünden empfing und in 3 Tagen aus dem Tod auferstand, in der Tat unser wahrer Erlöser geworden ist. Es erklärt, dass auch unser Glaube vergeblich wird, wenn es keine Auferstehung aus dem Tod Christi gibt, so dass unsere Erlösung in eben dieser Auferstehung bestätigt wird. Das abschließende Kapitel 16 beendet den Brief, in dem es ein Leben anstrebt, in dem es als Frucht des Evangeliums tätige Liebe und Gemeinschaft unter den Heiligen gibt und zur missionarischen Zusammenarbeit aufruft. Worauf gründet sich die Gemeinde Gottes? Will man das Problem des gesamten ersten Korintherbriefes in einem Wort zusammenfassen, so ist es das Wort, das den Heiligen der Gemeinde inmitten dieser Verwirrung auf die Frage antwortet: Worauf muss die Gemeinde Gottes gegründet sein? Paulus diagnostiziert alle Probleme der Gemeinde von Korinth: Spaltung, sittliches Versagen, Missbrauch der Gnadengaben und Leugnung der Auferstehung aus dem Tod innerhalb ein und desselben Evangeliums des Wassers und des Geistes. Das liegt daran, dass sich der Mittelpunkt der Gemeinde Gottes hin zum Menschen, zur Philosophie oder zu weltlichen religiösen Systemen verlagert hatte. Es zeigt, dass sich viele Probleme lösen, wenn die Gemeinde Gottes ihren Glauben nicht auf die Weisheit des Menschen gründet, sondern auf die Taufe, das Gericht des Kreuzes und die Auferstehung aus dem Tod, die Jesus Christus geschenkt hat. Es zeigt, dass die Heiligen nur dann wahre Ruhe in ihr finden, wenn die Gemeinde Gottes auf das Evangelium des Wassers und des Geistes gegründet ist. Die Gemeinde der Welt und die Gemeinde Gottes mögen äußerlich ähnlich aussehen, doch das Wort der Bibel erklärt, dass der wesentliche Unterschied in diesem Glauben im Inhalt des Evangeliums des Wassers und des Geistes liegt. Der erste Korintherbrief zeigt, dass er die vielen Probleme innerhalb der Gemeinde dadurch zu lösen sucht, dass er die Wahrheit bezeugt, dass man von Neuem geboren werden muss, indem man an die Tatsache glaubt, dass Jesus von Johannes getauft wurde, die Sünden der Welt auf sich übertragen ließ, am Kreuz das Gericht über die Sünden empfing und aus dem Tod auferstand. Er zeigt die Tatsache, dass jene vielen Probleme in einer Gemeinde, die nicht bezeugt, dass Jesus von Johannes getauft wurde, die Sünden der Welt auf sich übertragen ließ und am Kreuz das Gericht über die Sünden vollbrachte, nicht gelöst werden können. Wie wichtig dieser Punkt ist, zeigt sich daran, dass der Glaube der Gemeindeglieder allmählich in menschliche Gerechtigkeit und moralische Ermahnung abgleitet, wenn der Dienst der Gemeinde nicht mit dem Evangelium des Wassers und des Geistes als Mittelpunkt verkündigt wird. Weil die Gemeinde das vom Herrn gegebene Evangeliumswort des Wassers und des Geistes bezeugt, bringt sie deshalb nicht Spaltung, sondern Einheit hervor. An alle Leser, die dieses Buch lesen. Ich hoffe, dass alle Leser, die dieses Buch lesen, durch den ersten Korintherbrief die Wahrheit des Evangeliums des Wassers und des Geistes noch tiefer erkennen werden. Die Probleme, die die Gemeinde von Korinth erlebte, sind keineswegs eine Geschichte von vor 2000 Jahren. Spaltung, sittliche Kompromisse, Stolz auf das Wissen, Missbrauch der Gnadengaben und das Wanken des Auferstehungsglaubens sind Wirklichkeiten, die sich noch heute innerhalb der Gemeinde wiederholen. Darum wird der erste Korintherbrief für die Gemeinde von heute zu einem ebenso lebendigen Wort Gottes. Es zeigt, dass der Kern des Evangeliums, das Paulus der Gemeinde von Korinth verkündigte, nämlich das Fundament der Erlösung auf den Glauben zu gründen, der an den Herrn als den Erlöser glaubt, der von Johannes getauft wurde, die Sünden der Welt auf sich übertragen ließ, am Kreuz das Gericht über die Sünden empfing und aus dem Tod auferstand, der maßgebende Weg ist, der zum rechten Pfad der Wahrheit führt. Ich hoffe, dass durch dieses Buch noch einmal bestätigt wird, dass dies die einzige Antwort für die Heiligen von heute und für die Gemeinde ist. Das Kreuz mag in den Augen der Menschen töricht erscheinen, doch sie müssen wissen, dass das Gericht über die Sünden an jenem Kreuz nur deshalb ein mögliches Gericht über die Sünden werden konnte, weil es den Dienst der Taufe gab, die Jesus von Johannes empfing. Die Taufe, die Jesus von Johannes empfing, ist der Vorgang, durch den die Sünden der Welt übertragen wurden, und das Kreuz wird zum Empfang des Gerichts über die Sünden. Darum hoffe ich von Herzen, dass dieses Buch in dem Werk gebraucht wird, durch das das Evangelium des Wassers und des Geistes im Herzen eines jeden Menschen klarer gegründet wird. Ich bete, dass die Gnade und der Friede Gottes mit allen Heiligen seien, die durch den Glauben an das Wort der Wahrheit dieses Evangeliums des Wassers und des Geistes die Erlösung empfangen, es verkündigen und das Fundament der Erlösung mit dem Glauben gründen, der auf diesem Evangelium steht. Ich grüße Sie im Evangelium des Wassers und des Geistes, das der Herr gegeben hat, in aufrichtiger Verbundenheit, der Autor. Wer ist der Verfasser des ersten Korintherbriefes und in welchem Jahr wurde er geschrieben? Der erste Korintherbrief ist ein paulinischer Brief, der zum Neuen Testament gehört, und sein Verfasser sowie die Zeit seiner Niederschrift sind verhältnismäßig klar bekannt. Erstens, der Verfasser ist der Apostel Paulus. Auch im ersten Korintherbrief, Kapitel 1, Vers 1, gibt Paulus sich selbst als Paulus, berufener Apostel Jesu Christi durch Gottes Willen, zu erkennen und macht deutlich, dass dieser Brief von ihm selbst stammt. Auch die Überlieferungen der frühen Kirche und die historischen Quellen bezeugen einstimmig, dass dieser Brief von Paulus verfasst wurde. Zweitens ist es allgemein üblich, die Zeit der Niederschrift auf etwa 55 nach Christus anzusetzen. Es ist bekannt, dass Paulus diesen Brief verfasste, während er sich auf seiner dritten Missionsreise in Ephesus aufhielt. Vergleiche 1. Korintherbrief, Kapitel 16, Vers 8. Da es zu jener Zeit innerhalb der Gemeinde von Korinth verschiedene Verwirrungen gab, etwa Streitigkeiten, Unzucht und Fragen hinsichtlich der geistlichen Gaben, sandte er diesen Brief, um sie zurechtzubringen. Betrachtet man schließlich die Zeit, in der die biblischen Worte des ersten Korintherbriefes niedergeschrieben wurden, so geht man davon aus, dass das gesamte Neue Testament zwischen etwa 90 und 100 nach Christus vollständig niedergeschrieben war. Nachdem es danach in verschiedenen Gemeinden gebraucht worden war, fällt die Zeit, in der es offiziell als Teil des Kanons bestätigt wurde, in das 4. Jahrhundert nach Christus, etwa durch das Konzil von Karthago um 397. Zusammengefasst ergibt sich Folgendes: Verfasser, der Apostel Paulus. Zeit der Niederschrift, um 55 nach Christus in Ephesus verfasst. Zeit der Vollendung des Neuen Testaments, um 90 bis 100 nach Christus. Bestätigung des Kanons, Ende des 4. Jahrhunderts nach Christus. Dieses Hörbuch, das Bibelstudium zum 1. Korintherbrief, gliedert sich in zwei Hauptteile. Teil 1 besteht aus 16 Bibelstudienlektionen, während Teil 2 32 Predigten umfasst.